Ihr hört Pink Channel mit Wolfgang Krömer. Das Schwerpunktthema dieser Sendung ist der Trans Day of Visibility. Am 31. März gab es dazu eine Veranstaltung der Hamburger Grünen. Dort war auch Julia Monroe. Sie ist Menschenrechtsaktivistin, die sich für die geschlechtliche Vielfalt engagiert. Cornelia Kost und Daniel Sciano haben sie interviewt. Wofür engagiert sie sich?
Ich bin als Beraterin unterwegs und versuche, das Trans-Thema oder das Thema Geschlechtervielfalt in allen möglichen Kontexten seriös zu transportieren und versuche, da auch in der Gesetzgebung irgendwie mich einzubringen, bei Sportverbänden etc. Also ich bin eine selbstständige Beraterin.
Und du machst auch Jugendarbeit?
Und ich habe ein eigenes Projekt mit Transkindern und Jugendlichen, wo ich versuche, den jungen Leuten irgendwie einen positiven Gegenpol zu dem zu liefern, was so die Alltagstransition oder die ganzen Transitionsthemen, die sind oftmals sehr belastend. Und da machen wir verschiedene Projekte. Wir haben Filme produziert, die heute auch teilweise als Aufklärungsfilme an Schulen dienen. Wir sind einmal auf dem Reiterhof gewesen, wir sind einmal im Kletterpark gewesen, wir sind einmal ins Phantasialand gefahren. Dieses Jahr fahren wir nach Berlin in den Bundestag und solche Sachen. Aber das ist natürlich auch eine Beratungsstelle, wo Eltern sich auch insbesondere miteinander vernetzen und austauschen können. Und die Kinder und Jugendlichen da zum ersten Mal eine Begegnungsstätte haben, wo sie mit anderen zusammenkommen, die genauso sind wie sie selbst.
Aus meiner Wahrnehmung ist der Regelfall im Umgang mit Jugendlichen, dass die, wenn sie sich als trans outen, egal in welchem Kontext, also ob es in der Familie passiert oder auch im schulischen Kontext, dass sie doch erhebliche Gewalt erleben und Zurückweisung erfahren. Wie siehst du das?
Also die erste Frage, die sich stellt, ist oftmals die Schulfrage und wo finde ich meine Therapie? So, das sind die zwei grundsätzlichen Fragen. Bei den TherapeutInnen bin ich, glaube ich, in meiner Gegend sehr gut. Also da habe ich gute Ansprechstellen, wo ich die Leute dann hinschicken kann. Bei den Schulen hast du jedes Mal eine andere Schule und da ist es oftmals schwierig, die Schulen davon zu überzeugen, was jetzt geht und was nicht geht, wie sie das mit dem Namen im Zeugnis machen können und so weiter. Da kommt es schon zu sehr großen Verletzungen teilweise. Es gibt einzelne Schulen, die sich da sehr gut positioniert haben und die das auch als Selbstverständlichkeit erachten, Transjugendliche da in ihrem Prozess zu unterstützen. Aber ich erlebe das sehr häufig, dass Transjugendliche, gerade weil es zu starken Diskriminierungsfällen gekommen sind, dass sie dann auch sehr verletzt sind, dass sie wochenlang nicht die Schule besuchen, dass die Lehrkräfte oder die Schulleitung nichts gegen Mobbing unternimmt und solche Sachen und dass dann auch ein Schulwechsel stattfindet. Das erlebe ich auch schon sehr häufig, ja.
Es gibt ja viel Kritik an solchen Aufklärungsprojekten und gerade du im Kontext deiner öffentlichen Sichtbarkeit bist ja auch aus radikal feministischer Sicht zum Teil ja und bist unter der Gürtellinie angegriffen, gerade für deine Jugendarbeit. Nun ist ja Jugendarbeit im Kontext von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt deshalb so wichtig, damit Jugendliche möglichst früh eine Sprache finden, denn in dem Bereich, wo Jugendliche nicht sprechen können und Sprachverbote, Denkverbote, Informationsverbote bestehen, das ist ja so ein Ansatz, dass mit Jugendlichen nicht über diese Themen gesprochen werden soll. Das Stichwort heißt hier soziale Ansteckung. Das schafft ja überhaupt erst den Raum für Gewalt. Na, wenn Kinder sich nicht äußern können, keine Sprache haben, dann haben sie auch keine Sprache für die Gewalt, die ihnen widerfährt. Deshalb ist es ja, sind solche Aufklärungsprojekte, wie du sie machst, ja so wichtig für die Kinder, damit sie möglichst früh eine Sprache finden in einem Bereich, in dem auch sehr viel Gewalt gegen Kinder stattfindet.
Also man versucht ja uns als Community immer so darzustellen, dass wir irgendwem Sprechverbote erteilen wollen etc., aber die Realität sieht ja sieht eigentlich andersrum aus. Also die Menschen, die eigentlich einfach nur um ihre normale Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft oder die ihren Platz in der Gesellschaft suchen und akzeptiert werden wollen, die werden dann von GegnerInnen niedergeschrien sozusagen, dass sie die Mehrheit fühlt sich da irgendwie attackiert, dass man ihnen irgendwie die Privilegien wegnehmen will und so weiter. Insbesondere die Debatte um die gendersensible Sprache findet da auch oder ist oft Gegenstand dieser Diskussion. Aber darum geht's ja gar nicht. Wir versuchen einfach nur die Menschen, die in der Minderheit sind, am normalen gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen oder die, sie zu inkludieren und sie abzuholen, da wo sie sind. Und in dem Moment, wo sich Leute dagegen positionieren, die, also meiner Meinung nach fehlt denen einfach die Empathie, wie geht es meinem Gegenüber, wie fühlt man gegenüber sich? Also wird immer über die Menschen drüber, irgendwas drüber gestülpt und über diese Leute geredet, anstatt sie irgendwie mal mit einzubinden oder von ihrer Position, von ihrer Situation, wo sie sich befinden, irgendwie abzuholen.
Wie erlebst du die Angriffe, die sich gegen deine Person richten und gegen deine Arbeit?
Ich ignoriere das größtenteils und wenn ich, also gerade im Internet irgendwie zu üble Nachrede oder was auch immer da stattfindet, dass ich das unkommentiert, also manchmal sage ich was dazu, ich schreibe dann was dazu, auch bei Twitter oder so, aber im Großen und Ganzen möchte ich das gar nicht irgendwie noch zusätzlich verbreiten. Ich nehme das zur Kenntnis und wenn ich weiß, das ist strafrechtlich relevant, dann melde ich das sofort und überlasse das dann dem Schicksal, also dem Rechtsstaat.
Hat sich das im Kontext der Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz verändert? Stichwort verschlimmert?
Definitiv. Also seit über das Selbstbestimmungsgesetz diskutiert wird und dass es in der medialen Debatte stattfindet, ist die Sichtbarkeit von Transmenschen erhöht und automatisch damit sind auch die Leute, die was dagegen haben, die haben sich da bilden, oder es gibt mehr Menschen, die sich dazu eine Meinung bilden, ja. Und darunter unter diesen Menschen gibt es natürlich auch Menschen, die sich dagegen positionieren, die das auch sehr laut machen und so versuchen, ja, Transmenschen wieder, ja, unsichtbar zu machen. Und also das nehme ich schon sehr vermehrt wahr. Ich kriege natürlich Hassnachrichten, ich kriege E-Mails oder blöde Kommentare auf Instagram oder Twitter und so. Ich habe viel Schlimmeres erlebt als sowas und deshalb, ich glaube, wenn man durch so ein, ich sag mal, so ein tiefes Tal gegangen ist, dann weiß man auch, dass es Schlimmeres gibt als das, was da gerade passiert und mich berührt es. Natürlich, es lässt mich nicht kalt, aber ich habe einen Umgang damit gefunden, sage ich mal so.
Im Kontext des Selbstbestimmungsgesetzes hat der Bundesjustizminister Herr Buschmann eine Raumdiskussion begonnen und hat in dieser Vorankündigung, die er gemacht hat, im Prinzip so einen Grundgedanken, den er mit in dieses Gesetz reinbringen möchte, dass die Diskriminierung von geschlechtlicher Vielfalt mit dem jetzigen Stand Gesetzeskraft bekommt in Deutschland. Das hat es vorher ja in dieser Form nicht gegeben. Wie würdest du das bewerten, was der Bundesjustizminister macht? Reagiert er hier auf diesen Druck, der da aufgebaut wird?
Also es gab innerhalb der Koalition gab es eigentlich eine große Einigkeit, was das Thema betrifft. Und also man hat sich ja im Vorfeld bei den Koalitionsverhandlungen etc. Darauf verständigt, wo die Reise hingehen soll. Im Laufe der Zeit oder je länger man die Veröffentlichung des Entwurfs hinausgezögert hat, waren aber Kräfte am Werk, die was gegen Transmenschen haben. Und die haben sind da sehr aktivistisch vorgegangen und haben Bundestagsabgeordnete mit E-Mails bombardiert und so weiter. Und so gab es bei Rot-Grün eigentlich kaum Menschen, die sich irgendwie darauf eingelassen haben. Und bei der FDP hat man das schon ganz, ganz stark gemerkt, dass da einige, ich sag mal, in Anführungsstrichen umgekippt sind und sich diesen Themen auch oder offen waren für diese Themen. Und das hat dann natürlich in der FDP Niederschlag gefunden, sodass Buschmann irgendwann diese Äußerung getätigt hat. Wir haben vermehrt die Sorge zugetragen bekommen, dass man besorgt ist wegen einer Frauensauna beispielsweise. Das ist ja das, was er da als erstes mal genannt hat. Ich frage mich aber, das, was jetzt über dieses Hausrecht so diskutiert wird.
Das Thema Hausrecht gibt es schon ganz lange und das war ja auch lange in der Diskussion eine Argumentation, die auch von unserer Seite gefahren worden ist. Es gibt das Hausrecht, was habt ihr für Probleme? Auf der anderen Seite ist es so, hier wird das Hausrecht in den Kontext von Geschlecht gestellt. Hier ist das Hausrecht, hier ist das Thema Selbstbestimmung, sondern hier wird eine Verknüpfung zwischen Geschlecht und geschlechtlicher Vielfalt und Hausrecht geschaffen. Und das ist das Ungewöhnliche, was hier gerade passiert.
Also was ich auf jeden Fall sehr kritisch sehe, ist die Sache, dass man sich von, ich sag mal, von diesen transfeindlichen Narrativen nicht distanziert, sondern dass man die quasi aufgegriffen hat, um diese Menschen zu beruhigen, in Anführungsstrichen, indem man sowas wie Hausrecht oder so irgendwie in diesen Gesetzesentwurf mit einbaut. So, dass das stattfindet, dass das überhaupt Einzug erhält in solche demokratische Prozesse, dass solche wirklich abwertenden, transfeindlichen Narrative da Gehör finden, das finde ich problematisch. Wir müssen uns aber, glaube ich, auch die Frage stellen, warum kommt es jetzt? Es gab mal es gibt so ein Portal, das heißt Frag den Staat, da können verschiedene Personen an Behörden oder Ministerien und so Fragen stellen. Und da hat der Justizminister Marco Buschmann irgendwann mal gesagt, wir wollen diesen Gesetzesentwurf jetzt noch nicht kommentieren, weil dann würden wir den Meinungsbildungsprozess irgendwie beeinflussen und so weiter, das machen wir nicht. Komischerweise, noch bevor der Entwurf jetzt rauskommt oder kurz bevor er rauskommen soll, wird irgendwie über irgendwelche Kreise über dieses Gesetz oder über Details von dem Gesetz in der Süddeutschen Zeitung berichtet. Da fragt man sich, wie kommt das dahin? Marco Buschmann hat doch klipp und klar gesagt, er möchte nicht den Meinungsbildungsprozess beeinflussen. Meiner Meinung nach geht es hier nur um politische Meinungsmacher. Es geht darum, sich parteipolitische Positionen irgendwie darzustellen und ja, Wahlstimmen irgendwie abzugreifen. Also das ist halt ein Thema, das man auch mit berücksichtigen soll. Warum findet was wann zu welchem Zeitpunkt gerade statt? Und das finde ich, es wird auf dem Rücken der Menschen ausgetragen, für die man eigentlich Verbesserungen schaffen will, und die sind jetzt eigentlich die Leidtragenden an der ganzen Sache, weil die an ihre eigene Stimmen und Partei und Politik und so weiter denken.
Im Moment gibt es eine Diskussion in der Community, keine Kritik am Gesetz zu üben, um den Prozess nicht zu gefährden. Wie siehst du das?
Also Kritik gehört zu einem demokratischen Prozess dazu. Das sollte man durchaus äußern dürfen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir als Community, also wir sollten schon einheitlich, glaube ich, kommunizieren. Aber, also um gegenüber der Bundesregierung irgendwie Einheit demonstrieren zu können. Aber wir haben natürlich unsere Position und unsere rote Linie, was für uns in Ordnung ist und was gar nicht geht. Und solange wir weiterhin von Fremdbestimmung sprechen, darf jeder Mensch seine Meinung so äußern und sagen, hier, ich will aber keine Fremdbestimmung, ich will Selbstbestimmung. Wie das in den Einzelfällen oder im Detail aussieht, ich glaube, das lässt sich so, oder das muss jede Person für sich dann, glaube ich, definieren.
Gibt es für dich ein Szenario, wo du sagst, das Selbstbestimmungsgesetz in dieser Form machst du nicht mit?
Das mit dem Hausrecht finde ich aktuell ganz schwierig. Warum man das, also ich glaube, da werden neue Diskriminierungs- oder Themenfelder aufgemacht, die zu Diskriminierung führen können. Und das finde ich schwierig. Karenzzeit ist für mich auch so ein Thema, wo ich sage, das braucht es nicht. Warum baut man das ein? Das ist auch wieder nur aus einem Kompromiss entstanden. Das ist auch noch, also man traut Transmenschen immer noch nicht zu, dass sie selber darüber Bescheid wissen, wer sie sind, dass man denen nochmal eine Bedenkzeit einräumt. Also das ist ja auch eine Aussage, die man dann über Transmenschen trifft. Also das finde ich schwierig, aber da müssen wir einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Also der Entwurf ist noch nicht draußen und deshalb ist alles, was wir jetzt, glaube ich, reden, noch Spekulation. Und ich glaube, wir können erst final darüber Entscheidungen treffen oder Bewertungen machen, wenn der Entwurf wirklich da ist.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was wünschst du dir?
Dass wir uns nicht mehr für irgendetwas rechtfertigen müssen, dass wir uns nicht dafür rechtfertigen müssen, wer wir sind, warum wir irgendwas brauchen, warum wir mit anderen Teilen der Gesellschaft an einem Tisch sitzen möchten, dass wir einfach dazugehören wollen und ja, dass dieser Rechtfertigungszwang einfach irgendwann mal aufhört. Ich glaube, das ist so. Und dass wir alle empathisch miteinander umgehen, das sind so die Dinge, die mich beschäftigen, die ich mir sehr wünschen würde.
Das war Julia Monroe im Interview mit Cornelia Kost und Daniel Sciano. Die nächste Pink Channel Trans Edition mit den beiden gibt es am 29. April um 19 Uhr.